Es gibt auch heute noch Lieder, die wirklich volkstümlich werden, weil sie die Herzen des Volkes ergreifen. Wir haben uns schon oft gefragt, wie das wohl vor sich geht. Denken wir uns einmal die Besatzung eines Bunkers irgendwo. Irgendeiner der Soldaten hat irgendwann mal das Lanzerlied von Plücker und Richards gehört und hat es nicht vergessen. Auf seiner Laute sucht er sich Ton für Ton zusammen. Ein paar andere erinnern sich des Textes und plötzlich ist es wieder da, mitten unter ihnen. Und gemeinsam gesungen klingt es auf, begleitet von der Bunkerkapelle.
Die Kraft, die Kraft, die Kraft, die Kraft für Deutschland, Deutschland dauerbar. Die Kraft, die Kraft, die Kraft, die Kraft für Deutschland und Deutschland der Wache.
Am liebsten würde ich weg aus Brandenburg. Rechte Gewalt und jugendliche Gegenwehr. Ein Feature von Albrecht Kieser.
Leo, komm. Ja doch, sei mal ruhig. Leo.
Das ist Suse, 25 Jahre alt. Und Rio, viel jünger, ein verträglicher hellbrauner Mischling. Vollgültiges Mitglied in Suses Wohngemeinschaft. Er meldet, wenn jemand geht oder kommt oder wenn er meint, dass das so sein könnte. Heute will ihm außerdem die Grützwurst nicht aus dem Kopf, mit der Suse zurückgekehrt ist. Die Grützwurst und kiloweise andere Würste, Schinken und Koteletts. Suse hat nämlich geschlachtet, bei ihrer Tante auf dem Hof, gute 100 Kilometer nordöstlich von Berlin, nahe der polnischen Grenze. Die WG hat ein Schwein gekauft und übers Wochenende geholfen, es zu zerlegen, zu verwursten, zu verpökeln. Es wurde viel getrunken, ein Schwein ist fett, und die Schlachterarbeit dauert lange und ist beschwerlich. Aber jetzt ist Suse zurück in ihrer WG in Kreuzberg, in Berlin, wo sie vor einem Jahr hingezogen ist.
Ich komme ursprünglich aus Schwedt an der Oder. Und da bin ich dann 1991 weggezogen, weil ich die Schule gewechselt habe nach Bernau. Und war aber noch am Wochenende viel in Schwedt. Und damals, ich war damals 14 oder so, als ich weggezogen bin. Und damals war kurz nach der Wende und es war eh alles sehr spannend und sehr aufregend und. Und damals gab es einen richtigen, also vor meinen Augen, habe ich halt das erlebt, dass es in Schwedt also einen wahnsinnigen Nazi-Ruck einfach gab, ne? So dass alles, dass es gefährlich wurde, in die Stadt zu fahren und. Also darüber habe ich mich politisch, ich bin eigentlich ganz klassisch antifa-sozialisiert. So.
Suse fand diesen Nazi-Ruck widerlich, sagt sie. Sollte so die neue Freiheit aussehen, mit kahl rasiertem Schädel, mit martialischem Gehabe, mit penetranter Sauberkeit, begleitet von rassistischen Sprüchen? Sie wollte sich nicht davon beeinflussen lassen, sich nicht abfinden und erst recht nicht anpassen an die neue Marschordnung, die so viel Zuspruch fand.
Der Imperator der Gewalt!
Also ich habe so schnell wie möglich versucht, diese Gegend zu verlassen.
Die Wohnung von Suse und den zwei anderen Frauen und natürlich von Rio, dem Hund, liegt im Vorderhaus, Parterre. Sie ist nicht riesig, aber doch groß, Berliner Größe. Hohe Räume, schmales Bad, nach vorn zur Straße stehen Bäume. Draußen türkische Internetcafés, kleine Bäckereien, die S-Bahn auf Stelzen. Berlin-Ostbahnhof ist nicht weit, das Tor in den Osten, nach Schwedt zum Beispiel.
Also gab nicht eine Gegenwehr oder so. Kinder, der gesagt hat, Nazis sind scheiße oder das sind Nazis oder so. Gab's nicht. Also es war auch nicht möglich. Also es war ein viel zu hohes Eskalationsniveau. Das war lebensgefährlich so. Klar, ich habe es mir erlaubt, irgendwie einen kleinen Farbton in meine Haare zu tun. Aber das konnte ich mir auch nur erlauben, weil ich nur am Wochenende da war und weil ich wusste, zu welcher Uhrzeit ich wie lang gehen muss. Du musstest überlegen, welchen Zug du nimmst, wann du wo lang fahren kannst, wann welche Stadtgebiet du nicht betreten kannst. Also du musstest diese Standards schon einhalten. So.
Suse ist 1991 aus Schwedt weggegangen, nach Bernau, näher an Berlin gelegen. Die Schule für Sprachbegabte dort bot ihren Fähigkeiten bessere Entfaltung. Schwedt blieb trotzdem wichtig. Die Stadt ihrer Kindheit. 15 Jahre hatte sie dort verbracht. Schwedt, eine Vorzeigestadt der DDR. Das in den 60er Jahren explodierende Wirtschaftswunder, das nach der Wende fast zusammengebrochen wäre und der Stadt die Vorherrschaft rechter und rechtsradikaler Jugendkultur eingebracht hat.
Ich weiß nicht, was mit mir passiert wäre, wenn ich nicht aus Schwedt schon weggegangen wäre. Keine Ahnung.
Jugendcamp im Flugzeughangar. Früher standen hier Propellermaschinen der Roten Armee. Nach dem Abzug der sowjetischen Truppen haben sich junge Leute aus Hamburg das riesige Gelände mit den 8 Flugzeuggaragen aus Beton gesichert. Halbrunde, kahlgraue, fensterlose Bauten. Unter dem First ungefähr 8 Meter hoch, ebenso breit und über 20 Meter lang. Kalt ist es hier, aber trocken, sofern die Wände nicht schon geborsten sind und das tarnende Gras auf jedem der gewaltigen Hügelgräber nicht schon nach innen wächst. Die Hamburger organisieren hier eigene Musik- und Kulturveranstaltungen, überlassen aber das Gelände auch schon mal anderen. Zum Beispiel dem Demokratischen Jugendforum Brandenburg, das hier ein Antifa-Camp veranstaltet. Für Jugendgruppen und Projekte, die gegen die rechte Vorherrschaft kämpfen, denen die Neonazis auf die Nerven gehen und die etwas gegen deren Treiben tun, sich nicht damit abfinden, dass das rechtsradikale Denken von vielen, von zu vielen Leuten, die selbst keine bekennenden Nazis sein wollen, geduldet wird. Auch Suse ist an der Müritz dabei. Die 60 Leute wirken ein wenig wie ein verlorener Haufen auf diesem wilden Gelände, auf dem manchmal bis zu 20.000 Leute feiern. Aber wenn man zusammenrückt, kann man etwas gegen dieses Gefühl der Verlorenheit tun. 3 Hangars sind jetzt belegt. In einem wird geschlafen. Und die, die mit ihrem Zelt gekommen sind, haben es dicht an die Mauer gerückt. Im 2. Hangar wird gekocht, gegessen und diskutiert. Im 3. läuft die Musik. An diesem 2. Wochenende im September des Jahres 2001 ist es schon ziemlich kühl. In der Nacht sinken die Temperaturen auf unter 10 Grad. Doch das tut der Hangarfete keinen Abbruch. Die Jugendlichen feiern bis in den Morgen, kriechen kurz in ihre Schlafsäcke und gearbeitet, diskutiert und geplant wird ab 10 Uhr dann doch noch. Schon am ersten Abend, am Freitag, dröhnt im 3. Hangar Live-Musik. Am Samstag natürlich auch. Und am Sonntag tanzt nochmal der Rest der Angereisten, der nun auf knappe 20 zusammengeschrumpft ist. Die meisten müssen montags zur Schule oder zur Arbeit. Das Thema an diesem Wochenende war die Zukunft der Aktion Noteingang, die 1999 aus der Taufe gehoben worden war.
Ursprünglich war ja Aktion Noteingang so weit wie, wir versuchen eine Hilfsinstanz zu schaffen. Und wir haben gesagt, nee, wir wollen keine Hilfsinstanz schaffen, weil klar ist, dass man die so nicht schaffen kann. Also keiner, der verfolgt ist, rennt an irgendeinen Laden und weil da ein Aufkleber dran ist oder wird da hinrennen und sich eine Telefonnummer abschreiben oder anrufen. Also das funktioniert doch nicht. Ist doch, wissen wir doch selber, dass das nicht geht. Also wir hatten einen Schwerpunkt bei Aktion Noteingang. Uns geht es um die öffentliche Diskussion. Und wenn wir das schaffen, die öffentliche Diskussion und Debatte darüber zu führen, dann haben wir was erreicht. So, das war damals unser Ziel.
Im Sommer 1998 wurden in Bernau ein Gambier und ein Vietnamese in aller Öffentlichkeit auf der Straße überfallen und zusammengeschlagen. Die Taten waren, auch nach Ansicht der Staatsanwaltschaft, rassistisch motiviert. Und es waren keine Einzeltaten. Das Demokratische Jugendforum Brandenburg, ein Netzwerk verschiedener Jugendgruppen in Brandenburger Städten und Gemeinden, schuf die Aktion Noteingang als Antwort. Man entwarf einen Aufkleber und einen Fragebogen. Damit wollten Jugendliche in Gaststätten, zu Ladenbesitzern, zu Kultur- und Sozialeinrichtungen, in die Rathäuser gehen und die Verantwortlichen fragen. Wie stehen Sie zu rassistischer Gewalt? Gewähren Sie Betroffenen Schutz? Bringen Sie den Aufkleber Aktion Noteingang deutlich erkennbar in Ihrem Geschäft oder Ihrer Einrichtung an? Der Aufkleber, in Schwarz und Gelb gehalten, zeigt das Piktogramm eines flüchtenden Menschen, der in eine offene Tür läuft. Wir bieten Schutz und Informationen bei rassistischen und faschistischen Übergriffen, steht in der Tür.
Da bezahlt mir dann die kaputte Scheibe, wenn ich so einen Aufkleber anklebe. Also so, sofort so eine Angst vor Übergriffen, obwohl wir, also hat es nie eine Scheibe zu Bruch gegangen. So. In Schwedt ist dabei rausgekommen, dass es Schutz gegen Erpressung gab von Nazis. Also da hatten Leute wirklich ernsthafte Befürchtungen, diesen Aufkleber an die Scheibe zu machen. Das fanden wir auch höchst interessant.
An der Aktion Noteingang beteiligten sich bis ins Jahr 2000 hinein Jugendgruppen aus 13 brandenburgischen Gemeinden. Im Sommer 2000 legten sie eine Broschüre mit ihren Erfahrungen vor. 11 Jugendgruppen berichteten, auch ein landesweites Resümee wurde gezogen. Die Hälfte der fast 1000 angesprochenen Ladenbesitzer, Bürgermeister, Schuldirektoren, Kneipenwirte hatten die Fragebögen zurückgegeben. 22% aller Angesprochenen hingen den Aufkleber aus. In manchen Städten, in Fürstenwalde zum Beispiel, brachte sogar über die Hälfte der Angesprochenen den Aufkleber an. In Potsdam aber waren es nur 8%. In Bernau verdonnerte der Bürgermeister die Stadtverwaltung, sich nicht an der Aktion zu beteiligen. In Schwedt klebte der Bürgermeister den Aufkleber eigenhändig an die Rathaustür.
In vielen Städten ist Aktionuntergang nur erfolgreich geworden, weil es eine landesweite Aktion ist. Also wenn man merkt, dass wir uns gegenseitig jetzt wirklich mal real richtig doll stärken können. Also Schwedt zum Beispiel, da wurde dann auch der Bürgermeister angesprochen und der ist an der Aktion nicht vorbeigekommen, weil die landesweit bekannt war. Dann konnte der Bürgermeister doch als Chance begreifen und brauchte keine Angst um seine Stadt haben, dass wieder alles schlecht geredet wird, sondern hatte diesmal begriffen, wenn er jetzt auf das richtige Pferd setzt, dann hat er was davon. Das ist keine Aktion, die Schweden in den Dreck zieht, sondern er kann sagen, genau, und in Schweden gibt es so eine Aktion. Auch bei uns gibt es engagierte Jugendliche, die sich gegen Rassismus wenden. Nicht nur Nazis.
Die Aktion Noteingang wurde im Jahre 2000 mit dem Aachener Friedenspreis ausgezeichnet. Die Brandenburger Landesregierung dagegen tat sich schon mit der bloßen Anerkennung schwer. Bereits bewilligte Gelder wurden nicht ausbezahlt. Das Jugendbündnis wurde aus dem landesweiten, von der Regierung gestützten Aktionsbündnis gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt ausgeschlossen. Dieses Aktionsbündnis war eins der Projekte, die die offizielle Politik auflegte, weil das Ausmaß rechtsradikaler Gewalt Investoren abschreckte und auf die Geschäfte mit dem Tourismus negativ durchschlug. Ein Aufnahmeantrag von Aktion Noteingang in das Bündnis wurde zwar verhandelt, aber vom Vorstand zurückgewiesen, weil die Aktion Noteingang nur ein Netzwerk sei und keine klaren Strukturen habe.
Allen im Raum wurde klar, dass es keine formalen Gründe sind. Also allen anderen Mitgliedern aus dem Aktionsbündnis, das ging so weit, dass sich auch viele gemeldet haben und gesagt haben, also tut uns leid, aber wir verstehen die formalen Gründe auch nicht. Wir können es nicht nachvollziehen, wir wünschen uns, dass die aufgenommen werden. Der Vorstand war da kontrahent und die Mitglieder waren eigentlich eher auf unserer Seite. Die haben nicht verstanden, warum wir nicht aufgenommen werden. Und die Diskussion ging so weit, dass einige Mitglieder gesagt haben, sie können sich eine Mitarbeit in dem Bündnis nicht mehr vorstellen, wenn so eine Sachen hier laufen, also wenn wir nicht aufgenommen werden. So weit ging das. Also es war richtiger Eklat eigentlich gewesen. So, wir waren alle tierisch aufgeregt gewesen, also alle Beteiligten. Und dann ist der Minister eingeschritten und hat halt vermittelt und hat halt gesagt, ja, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber sinngemäß, er wird uns unterstützen, die formalen Gründe zu klären und wir werden das nächste Mal aufgenommen und dafür bittet er die Anwesenden diesmal dem Vorstand zuzustimmen. Der ist immer beratend da. Und dann ging es ganz knapp, also mit einer Mehrstimme. Also gab ganz viele Enthaltungen. Und dann, also war eine knappe Entscheidung, aber die haben dann sich auf den Kompromiss eingelassen und dem Vorstand zugestimmt. Und seitdem ruht es.
Die Landesregierung, so vermuten Suse und die anderen, hatte Sorge, dass mithilfe des Fragebogens die rassistische Stimmung im Lande aktenkundig werden könnte. Und die Tatsache, dass Aktion Noteingang gerade auch und immer wieder die politisch Verantwortlichen kritisiert, sei besonders dem christdemokratischen Innenminister Jörg Schönbohm ein Dorn im Auge gewesen. Es sind aber nicht nur die verweigerten Fördermittel und der schwebende Antrag, die bei der Aktion Noteingang Zweifel aufkommen ließ, ob es manchen Politikern wirklich ernst ist mit dem Kampf gegen den Rechtsradikalismus. Schwedt an der Oder. Eine Reißbrettstadt nach preußischem und DDR-Muster zugleich. Mit dem Charme eines Schachbretts aus Beton. Der Stolz der realsozialistischen Petrochemie glänzte hier und zog die Menschen während der 60er Jahre in die neue Stadt. Arbeit und Wohnung wurden hier geboten, und zwar sofort. 10-geschossige Wohnhäuser säumen über breite Straßen, schnurgerade am Platz der Befreiung vorbei, der noch heute so heißt. Der fußballfeldgroße Platz an der heutigen Lindenallee wird begrenzt von zwei flachen, kantigen Kaufhausquadern. Lange Zeit war das asphaltierte Rechteck in der Hand von Glatzen, von bekennenden Neonazis. Heute kurven auch jugendliche Skater dort umher. Doch die Zeiten direkt nach der Wende sind nicht vergessen und vorbei. Damals stürzte die deutsche Einheit die Stadt in heftige Turbulenzen. Zehntausenden Chemiearbeitern brachte sie das aus. Die Arbeitslosigkeit stieg auf über 20% und in dieser Höhe blieb sie auch stehen. Die Stadt verlor in den letzten Jahren 10.000 ihrer ehemals 50.000 Einwohner. Ein ganzes Stadtviertel wurde deshalb abgerissen.
Was heißt jetzt, zu Puck gekommen?
Tia ist 19 und hat gerade Abitur gemacht. Sie arbeitet bei Puck mit. Puck heißt in ganzer Länge Politik und kritische Kultur, alternative Jugend, Schwedt oder.
Ja, es gab nicht ein Schlüsselerlebnis, dass ich sagen könnte, hey, ich bin von Rechten verprügelt worden oder so ein Schwachsinn. Aber man hat so einfach ein paar Erfahrungen gemacht. Also ich habe zum Beispiel Leute kennengelernt, die mir einfach was erzählt haben, was denen passiert, so auf der Straße. Oder ich habe halt auch ausländische Freunde. So, eine Freundin hat ein freiwilliges europäisches Jahr hier gemacht in Schwedt. Und ich bin mit ihr einfach durch die Stadt gezogen. Und wenn du da angepöbelt wirst, bloß weil du Englisch sprichst, dann denke ich mir, hey, irgendwas läuft hier falsch.
Die Gruppe, die aus etwa 20 Jugendlichen besteht, gibt es seit 1998. 4 Jahre Friedhofsruhe lagen da hinter den Jugendlichen dieser Stadt, die sich nicht dem rechten Zeitgeist unterwerfen wollten. Denn 1994 hatte sich die letzte Jugendgruppe aufgelöst, die nicht zum rechten Lager gezählt werden konnte. Die meisten waren aus der Stadt regelrecht geflüchtet.
92, und das ist die Phase, wo dann richtig eskaliert ist. Es ist so weit gegangen, dass es eine wahnsinnige Eskalationsstufe gegeben haben muss, also richtig fette Auseinandersetzungen mit ständig durch die Straßen jagen und viele, viele tägliche Auseinandersetzungen, die daran dann geendet sind, dass jemand, der war nicht so direkt in unserer Gruppe, also am Rande, so ein Freund von mir, so ein bisschen subkulturell aussehend, so, der wurde dann mal aus dem Konzert rausgezogen, richtig krass zusammengelegt, so voll. Vor dem Konzertsaal. Das war so die Ende der Eskalationsstufe, wo alle so ein bisschen gelähmt waren, weil es halt, also schon mit 1,5 Jahre Reha, also war schon richtig so knapp überlebt und also so richtig Glück gehabt. Da war auch klar, so kann es nicht weitergehen, so kann es auf gar keinen Fall weitergehen, wir können nicht so weitermachen, so, das geht nicht. Und dann gab es eine große Kampagne, also gab es einen ARD-Bericht und einen Spiegelbericht und so was. Und dadurch ist dann dieser öffentliche Druck entstanden. Es ist ein neuer Richter eingesetzt worden, es sind ein paar Verfahren anders gelaufen, es sind ein paar Nazis verurteilt worden. Also da gab es einen Umschwenk in der Linie. So. Durch den öffentlichen Druck. Und die Antifas wurden gebeten, die Stadt zu verlassen, weil Schutz nicht mehr gewährleistet werden kann. Und wir hatten uns dann aufgelöst. So. Und der Bürgermeister war wahrscheinlich einfach nur froh, dass die Leute endlich weg sind. So.
Diese Ereignisse sind in Schwedt nicht vergessen. Engagement gegen rechts, das wissen alle, ist gefährlich.
Die erste Reaktion nach kommt eher von den Eltern, sodass die Eltern das einem übelst schwer machen. Zumindest in dieser Stadt so. Von wegen, weil sie, für sie ist, weiß nicht, 93 nicht lange her. So. Es reicht, wenn du irgendwelche älteren Geschwister hast oder ältere Kumpels und dann haben sie auch irgendwelche Geschichten gehört und dann denken sie, oh, ey, aber nicht mein Kind, nicht mein Kind. Haben sie auch Angst gemeint, klar, logischerweise.
Der Imperator der Gewalt!
Tia ist trotzdem zu Puck gegangen, hat die Gruppe mit aufgebaut, hat auch die Aktion Noteingang mitgemacht, organisiert Konzerte, politische Diskussionen. Puck hilft Flüchtlingen. Ein antifaschistisches Straßenfest haben sie letztes Jahr auf die Beine gestellt, sogar unter Schirmherrschaft des Bürgermeisters. Desselben übrigens, der 4 Jahre zuvor die Sicherheit von Suse und anderen nicht mehr garantieren mochte. Puck wird unterstützt von den uckermärkischen Bühnen in Schwedt. Im Schauspielhaus fanden bereits Theateraufführungen und Diskussionsveranstaltungen statt. Trotzdem wurde im März 1999 der libanesische Asylbewerber Yasser auf offener Straße von einem 19-jährigen Rechtsextremen niedergestochen.
Der Imperator!
Nein, Mann, wir müssen trotzdem Flyer kriegen. Vielleicht kommt der wenigstens vorbei, Schnitt, und bezahlt 8 Mark Eintritt, gucken drin und wir nehmen wieder raus. Und wir haben 8 Mark.
Wie schaffen es Jugendliche, sich trotz der gewalttätig aufgeladenen Stimmung zur Wehr zu setzen? Dem Stoßseufzer, am liebsten würde ich weg aus Brandenburg, doch nicht die Tat folgen zu lassen. Wie gelingt es ihnen, den eigenen Lebensstil, die eigene Art zu denken, durchzuhalten? In Aussehen, Kleidung, Musik, Ansichten, Auftreten, trotz ständiger Bedrohung, im besten Fall begleitet nur von Pöbeleien, im schlimmsten Fall niedergeschlagen und verletzt. Die jungen Leute wissen nicht recht, was sie auf eine solche Frage antworten sollen. Die Leute von Puck oder von mittendrin in Neuruppin oder die Jugendlichen aus dem Horte in Strausberg oder die vom Piraten e.V. in Spremberg. Blöde Frage, irgendwie, finden sie. Man ist halt dabei, nicht weil man besser wäre als die anderen, die weggegangen sind oder sich geduckt angepasst haben. Ihre Erklärung, Man wollte sich nicht unterkriegen lassen. Die Familie spielte vielleicht eine Rolle. Da hat zu DDR-Zeiten die Mutter schon immer mit Vietnamesen zusammengearbeitet, den Schweinestall in der LPG sauber gehalten. Da gab es zu Hause keine rassistischen Sprüche. Die Vietnamesen, das waren Kollegen. Oder da gab es den Opa, der vom Krieg erzählt hat, anders erzählt hat als andere, der den Horror nicht verschwiegen hat, vom Leiden berichtete, der einen ganz selbstverständlich gegen den Krieg eingenommen hat, weil es keine Rechtfertigung für ihn gibt. Oder da war der Vater, ein NVA-Offizier, der stapelweise interessante Bücher hatte. Da konnte man mal reinschauen, etwas lesen über die Geschichte der Arbeiterbewegung und über Antifaschismus. Andere Ideale stellten sich ein, von kommunistischer Bewegung und Kampf für die Freiheit. Bei anderen hat die Schule etwas bewirkt. Der autoritäre Direktor zum Beispiel, seine Ungerechtigkeiten, seine falschen Beschuldigungen. Oder ein Lehrer, der in Ordnung war, der außerdem selber auf Demonstrationen ging, Anfang der 90er Jahre, und von Nazis zusammengeschlagen wurde. All das erscheint wie Zufälligkeiten, biografische Eigenheiten. In jedem Fall aber ist die Gruppe wichtig. Da sind sich alle einig.
Weil als Einzelner wirst du einfach zermürbt nach einer Weile. Einfach von den Verhältnissen, denke ich. Deshalb hat Puck, denke ich, auch verhältnismäßig guten Zulauf, besonders von jüngeren Leuten. Weil man will etwas tun, aber man hat nicht so wirklich die Möglichkeiten, was zu tun. Wenn man nicht gerade bei irgendeiner Partei eintreten will gleich. Ja, ich denke, ich gucke eine gute Alternative. Dann kann man es machen, aber ist zu nichts gezwungen.
Auch wenn sie noch so doof aussieht.
Die Puck-Leute arbeiten nicht gerade unter anziehenden Umständen. Die Stadt hat den Jugendlichen einen kleinen Raum in einer ehemaligen Schule zugewiesen. Dort treffen sie sich wöchentlich in einer schmalen, hohen Kammer, ziemlich unwirtlich, wenn auch immerhin beheizbar. Doch die Stimmung steckt an, die Zuneigung, die untereinander herrscht, die Gleichberechtigung, die fehlende Hierarchie, der Witz, die Spontanität. Puck ist noch kein Jugendclub. Ganz anders das Horte. Ein ganzes Haus haben sich die Jugendlichen in Strausberg, einer Garnisonsstadt in der Nähe von Berlin, erstritten und erkämpft. Selbstverwaltet natürlich. Mit Kneipe bzw. Café, Büro, Veranstaltungs- und Gruppenräumen, eigenem Hof und in der ersten Etage Platz für mehr als ein Dutzend Leute, die hier wohnen. Jeden Montag sitzen die Aktiven im Horte zusammen, planen nicht nur den Thekendienst, sondern auch die nächsten Veranstaltungen, reden und entscheiden über politische Aktionen und streiten sich darüber, ob das letzte Konzert gut organisiert war oder nicht.
Das Kneipenplenum ist eigentlich die zentrale Instanz. Es ist ein offenes Plenum, jeder kann hinkommen. Es gibt da keine so eine festen Hierarchien wie jetzt im Verein. Das mit dem Kneipenbuch, das rotiert auch. Der das Kneipenbuch hat, ist praktisch der Organisator von dem Treffen und sagt halt immer, was jetzt noch zu klären ist. Das ist auch offen zugänglich. Also ich finde es eigentlich eine relativ demokratische Instanz. Häufig ist es so, dass man mit 15, 16 bei uns im Haus aufschlägt, dann viel, viel Zeit hier verbringt, die häufig sehr, sehr unproduktiv ist, also einfach nur abgammelt und dann irgendwann ein eigenes Projekt findet, wie zum Beispiel Sachen in der Töpferwerkstatt. Die Frau hinten, die hat das halt wieder reorganisiert, die war fast ein Jahr lang still. Und die hat Interesse dafür, sagt halt, sie braucht dafür Geld, macht einen Plan, wie sie sich das vorstellt. Und dann wird dazu gestimmt, in der Regel. Und dann passiert das. Also die Hierarchien sind schon recht flach eigentlich.
Eine offene Gruppe, die ein Zuhause bietet. Ein politisches ebenso wie ein persönliches. Das ist den verschiedensten Projekten gemeinsam. Ob Puck oder Horte oder das Piraten e.V. in Spremberg.
Wir haben den Hopper dabei, der keinen Bock auf Nazis hat, aber lieber in Ruhe entkifft. Wir haben den P, das ist ein 2-Meter-Riese, der ständig nur mit der Tüte in der Hand durch die Kante rennt. Und also der macht schon so von seinem Aussehen erstmal total den krassen so. Dann die letzte noch ein paar Teile Punker, so. Ich selbst ein Bundeswehrsoldat sitzt hier manchmal abends auf der Couch und trinkt sein Bier. So, der ist auch Gründungsmitglied, so. Und also das ist total bunt, und aber alle verstehen sich irgendwo erstmal als Clique. Und dann aber auch die gemeinsame Bedrohung durch die Nazis schafft irgendwie so ein Selbstverständnis. Wir haben was gegen Nazis, so. Und deswegen sind wir hier. Die Leute, die hier sind, wollen anders sein als die Masse. und sind deswegen auch, passen deswegen dummerweise nicht in das, in das, in das Bild der Nazis, so. Und sind deswegen Feindbild. Und wenn die gegen uns sind, sind wir gegen sie.
Dies Gefühl, gegen die Bedrohung der Nazis zusammenhalten zu müssen und nur als Gruppe dagegenhalten zu können, teilen alle. In Spremberg sind in den vergangenen Jahren mehrere Punker oder irgendwie links aussehende Jugendliche fast totgeschlagen worden. Das Horte wurde noch vor 2 Jahren von 15 bewaffneten Nazis bedroht, die nur deshalb den Rückzug antraten, weil die Jugendlichen des Horte deutlich in der Mehrheit und entschlossen waren, sich zu wehren. Doch die Jugendlichen in den Alternativprojekten igeln sich nicht in ihren 4 Wänden ein. Projekte wie das Horte in Strausberg oder die Piraten in Spremberg oder auch das Mittendrin in Neuruppin machen eigene Jugendarbeit.
Es geht los halt von 12, 13 bis halt bis zu meinem Alter, also bis zu Ende 20 oder teilweise auch darüber hinaus. Also wir machen einerseits halt Jugendarbeit, wo wir halt eine sehr klare Vorstellung haben, wie Jugendarbeit halt zu machen ist. Also halt keine Jugendarbeit von oben. Nach dem Sinne, okay, wir sind jetzt hier 6 Sozialarbeiter und wir als Verein bieten jetzt hier das und das Programm an. Und es kommen halt die Jugendlichen, die darauf Bock haben oder sie kommen halt nicht. So, wir machen es halt anders. Wir stellen halt als Verein quasi eine Struktur zur Verfügung. Also es gibt halt das Infocafé, es gibt halt verschiedene Räumlichkeiten, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Musik zu machen oder im Internet zu arbeiten oder. Und die Leute können sich halt selber halt eine Birne machen, okay, wie kann ich mich jetzt da einbringen, so. Klar haben wir halt auch Regeln, Leute, die halt rassistisches oder narzisstisches, antisemitisches, sexistisches Gedankengut oder sich halt dementsprechend benehmen, die fliegen einfach raus. Das wird Leuten auch gesagt, die neu herkommen und danach wird auch gehandelt. Leute, die Gewalt ausüben im Haus, fliegen definitiv raus. Und so haben wir es halt auch letzten Endes zum Beispiel geschafft, dass Leute, wo wir schon sagen würden, sie waren eher im rechten Spektrum, sicherlich nicht im rechtsextremen Spektrum, aber auf jeden Fall im rechten Spektrum, zumindest als Mitläufer auch dabei, dass die halt davon auch losgekommen sind.
Die Jugendlichen kommen in der Regel in Gruppen an. Also zwischen 3 und 15 kommen sie dann immer hier eingefallen und wollen erstmal eigentlich nur unsere Räumlichkeiten nutzen als Gruppenräume für sich. Also die stellen halt keine Ansprüche an uns groß. Muss nur die Tür offen sein und muss Cola geben möglichst. Und dann unterscheidet sich es halt. Dann gibt es halt welche, die auch Kontakt suchen. Also wir versuchen dann nicht so offensiv vorzugehen. Man versucht ihnen halt so ein paar Grundsachen zu erklären, dass man möglichst seinen Kram hier selber instand halten muss. Also, dass man hier nicht wilde Sau spielen kann. Dass man selber sauber machen muss, was auch teilweise ziemlich rigide erfolgt ist. Dann kommt man rein und dann kriegt man Besen in der Hand gedrückt. Das handhabt jeder halt anders. Das funktioniert so von Mensch zu Mensch, sozusagen. Und auch ganz zufriedenstellend. Also, vorher hatten wir eine ziemlich große, aber eher anstrengende Clique, mit denen wir irgendwie nicht so gut so rangekommen sind. Ein Jahr davor war es total nett. Was man im Sommer auf der Straße macht, macht man im Winter praktisch hier. Und also richtige offene Clubs gibt es auch schon, aber die sind dann häufig mit Sozialarbeiter und es ist halt immer eine andere Sache. Man kann sagen, wenn jedes Jahr 20 Leute kommen, davon bleiben 2 bis 5 hängen. Und davon 3 so richtig fest.
Das Mittendrin, das Horte und die anderen Treffpunkte unterscheiden sich noch an einem weiteren Punkt von den offiziellen Jugendprojekten. Diese selbstverwalteten Projekte lehnen jede Form sogenannter akzeptierender Sozialarbeit ab. Nazis kommen bei ihnen nicht rein. Eine Diskussion mit bekennenden Rassisten und Faschisten findet nicht statt. Denn die Analyse der Gruppen, die über das Demokratische Jugendforum Brandenburg verbunden sind, zeigt, dass die Stärke der Rechtsradikalen auch aus Mangel an Alternativen herrührt. Den antifaschistisch orientierten Projekten geht es deshalb darum, eine antirassistische Jugendkultur aufzubauen, den Jugendlichen zu zeigen und vorzuleben, dass es zu den Rechtsradikalen eine Alternative gibt, dass man sich mit ihnen weder gemein machen noch die Trennlinien verwischen muss. Andere Musik, andere Kleidung, andere Umgangsformen werden gelebt.
Die Leute haben nicht eine politische Einstellung und passen sich dann einer Subkultur an, sondern die wachsen einfach in einer Subkultur auf, die da einfach so dominant ist, dass man sie mitmacht. Ganz einfach, weil sie allgegenwärtig ist. Und plötzlich kriegen sie mit, dass zu dieser Subkultur auch noch eine Politik gehört.
Ich denke, wir haben zumindest den Anteil, dass Leuten hier eine Chance gegeben wird, sich nicht nach rechts orientieren zu müssen.
Das Mittendrin hat sich deshalb auch schon heftig mit Jugendeinrichtungen gestritten, die das mit den Rechtsradikalen nicht so genau nehmen.
Wir hatten nämlich einen Fall, dass Jugendeinrichtungen teilweise Leute halt reingelassen haben, die wir definitiv zum rechten oder teilweise auch zum rechtsextremen Spektrum halt gezählt haben, die sich aber auch an der Aktion Untergang beteiligen wollten bzw. auch beteiligt haben. Da hängen aber draußen zum Beispiel der Aktion Untergangsaufkleber. Du bist hingegangen und hast dann halt oben irgendwie den stellvertretenden Vorsitzenden der NPD halt vom Landkreis sitzen sehen mit einem White Power T-Shirt. So, das war dann für uns natürlich der Punkt, wo wir gesagt haben, ey Leute, hallo, merkt ihr noch irgendwas? Irgendwie läuft ja was schief. So, und das war dann schon irgendwie eine sehr, sehr spannende Diskussion, wie Sätze wie, naja, ihr habt halt eure Gegen-Nazis-Aufnäher und die haben halt ihr so und solange halt keiner was macht und sich alle lieb haben, ist es ja okay. So, dann haben wir an dem Punkt gesagt, so, nö, läuft nicht, geht nicht. So, dann könnt ihr halt die Aktion nicht mittragen. Dann fliegt ihr halt da raus, sondern müsst ihr euch halt eine Birne machen. Und ich denke schon, dass es mit auch ein Punkt war, warum sich verschiedene Jugendeinrichtungen halt schon darum eine Birne halt gemacht haben und dann sich entsprechend auch seitdem verhalten.
In Neuruppin trug die Arbeit vom Mittendrin dazu bei, dass schließlich ein bekennender Nazi-Jugendtreff, der sogenannte Bunker, von der Stadtverwaltung geschlossen wurde. Daraufhin marschierten die Rechtsradikalen vor den anderen Jugendprojekten auf, blockierten sie, warfen Scheiben ein. René vom Mittendrin ist froh, dass die Stadt nicht eingeknickt ist. Es blieb dabei. Den Nazis wurde ein wichtiger Treffpunkt genommen. An seiner Stelle wurde eine neue, stadtteilbezogene Jugendeinrichtung für Jugendliche von 13 bis 17 Jahren geschaffen.
Diesen Druck hat einfach mal die Stadt ausgehalten. So, sicherlich jeder auf seiner Ebene und jeder auf seine Art und Weise. Und sicherlich haben wir wieder besonders was abgekriegt. Aber gut, müssen wir durch und sind wir ja auch durch. Und dann stand halt irgendwie der Punkt, okay, es muss eine neue Jugendeinrichtung her. Wir haben eigentlich immer die Strategie vertreten, dass wir gesagt haben, okay, wir sind auch dafür, stadtteilorientierte Jugendarbeit zu machen und nicht klientelorientierte Jugendarbeit zu machen. Das heißt, keine Jugendarbeit speziell mit rechten Klicken oder rechten Jugendlichen, sondern es wird Jugendarbeit im Neubau gemacht. Aus meiner Sicht ist es eigentlich eine sehr okay Geschichte geworden, weil es die Faschos definitiv halt einfach auch nicht geschafft haben, was sie ja auch versucht haben, da halt reinzukommen und versuchen, da halt auch Veranstaltungen zu machen, im Sinne von Partys etc. halt zu machen. Mhm. Und das eigentlich sehr deutlich halt da abgeledert wurde.
Nicht immer geht die Auseinandersetzung so gut aus wie in Neuruppin. Die Stadtverwaltung hat die Schließung des Bunker auch gegen die Vorschläge aufrechterhalten, man müsse den Rechtsradikalen schon deshalb wieder einen Ort geben, damit sie von der Polizei besser observiert werden könnten. In Strausberg dagegen gibt es den Siege-Club, in dem sogar alte Nazi-Kader ein- und ausgehen. In Spremberg war der größte Jugendclub des Ortes, das Bergschlösschen, vor 2 Jahren komplett in der Hand der Nazis. Nach einem halben Jahr schloss die Stadt die Einrichtung. Als sie den Club wieder eröffnete, lag zwar kein Anti-Nazi-Konzept vor, stattdessen jedoch die Hoffnung, dass es nun irgendwie besser werden solle. Erziehungsarbeit wolle die Stadt jetzt leisten und, wie der Stadtverordnete Klaus Grüneberg erklärte, im vernünftigen Dialog versuchen, diese Rechten von ihrem Weg abzubringen. Solch freundliche Töne werden noch übertroffen von der Haltung des politischen Repräsentanten von Spremberg, Bürgermeister Egon Wocharts, wie Sachse vom Jugendprojekt Piraten e.V. erzählt.
Wocharts ist CDU-Bürgermeister, gleich nach der Wende ist hier Bürgermeister gewesen, ist hervorgetreten durch solche Sachen. Das erste, was ihn aufmerksam gemacht hat, ist, dass er für den SS-Panzerdivision Funzberg einen Gedenkstein aufstellen wollte. Und da gab es eine Spende eines Steines von ehemaligen Kameraden. Und dann kam das Ding, dass uns eine Journalistin angefragt hat von einer Berliner Zeitung. Sie würde gerne einen Artikel über eine Brandenburger Kleinstadt schreiben, wie das Klima so ist. Und wir hatten uns mit ihr getroffen und hatten dann auch gesagt, sie sollte sich dann mit dem und den Leuten unterhalten, hat sich dann auch mit dem Bürgermeister getroffen. Und im Abklang dieses Gesprächs, wo er nach seiner Meinung nach schon dachte, das Gespräch wäre zu Ende, hat sie ihn nochmal auf den Tod von Farin Güentul angesprochen, so also alias Omar Ben Nui in Guben. Und da hat er dann wortwörtlich dann gesagt, wenn der Ausländer nachts noch auf der Straße sich rumtreibt und nach 22 Uhr nicht im Heim ist, wie es die Heimordnung vorschreibt, hat er selber Pech, wenn ihm sowas passiert. Und wenn er dann auch mit der deutschen Frau anbandelt, dann muss er sehen, wo er bleibt.
Diese Entgleisung ging sogar durch die internationale Presse. Doch in Spremberg wurden Unterschriften für den Bürgermeister gesammelt. Er blieb und ist noch heute auf seinem Posten. Das Klima in der Stadt, das bei solchem Schulterschluss blüht, vertreibt, wie Sachse findet, alternative Jugendliche geradezu aus der Gegend. Er erzählt von einem weiteren Beispiel.
Die Räume sind oben drüber über dem Saal und die haben die Mucke so laut aufgedreht, dass unten Stolper sein eigenes Wort nicht mehr verstanden hat. Das war nicht eine ganz eigenartige Situation. Unten sitzt Stolper und die ganze Stadt liegt und oben spielen sie Nazi-Mucke und keiner sagt was. Unten war bloß Stolpe, reist durchs Land oder was besucht Spremberg und gab es die Diskussionsthemen wesentlich auch gar nicht mehr. Mit Bürgermeister und alle SPDler und Landrat und alle saßen alle unten und hörten nur, was Stolpe da sprach und oben spielten sie fett hier Lanzer, Störkraft und wie es zum Vergaser und so. War richtig, war eine sehr eigenartige Mischung. Die Sozialarbeiterin ist dann irgendwann gegangen, weil sie ein bisschen peinlich, weil es ihr peinlich war, so, und da sollten sie die Musik leiser drehen. Die Kraft, die Kraft, die Kraft, die Kraft für Deutschland, über Zerdauerbar, die Kraft, die Kraft, die Kraft, die Kraft für Deutschland und Deutschland der Wache!
In Strausberg hatte die rechtsextreme DVU eine kleine Anfrage im Landtag gegen die Jugendlichen vom Projekt Horte eingebracht.
Die krassesten Punkte waren so, wie viele Leute hier Hepatitis und AIDS haben oder wie viele Leute drogenabhängig sind oder so eine ganz, ganz skurrilen Sachen. Das waren so 20 Fragen. Was ein bisschen für Verstimmung gesorgt hat, war, dass Herr Schönbohm und seine Kollegen darauf auch geantwortet haben. Zwar im rechtlichen Rahmen, aber ansonsten haben sie sehr bereitwillig auf die Fragen geantwortet.
Es ist die offene oder verdeckte Kumpanei, die Stefan und andere Jugendliche so aufbringt. Sie sei bezeichnend für die Stimmung im Lande und werde auch durch Regierungsinitiativen wie die für ein tolerantes Brandenburg nicht gebrochen. Gegen diese Kumpanei setzen die alternativen Jugendprojekte auf Aufklärung.
Da haben wir einen großen schulischen Projekttag für alle Schulen in Spremberg, und zwar für die 10. bis zur 12. Klasse mit 60 Schülern. Da kann jede Schule so 5 bis 10 Schüler schicken. Und da gibt es vormittags 3 Workshops. Also es wird einen Workshop geben zum Thema Rechtsradikale in den Medien, Fremdenfeindlichkeit und die Betroffenen, wo dann die Sache Flüchtlingspolitik, auch Fremdenfeindlichkeit in Ämtern, institutioneller Rassismus und sowas zur Sprache kommt. Dann gibt es mittags bei der Veranstaltung ein großes gemeinsames Essen mit den Flüchtlingen. Die Flüchtlinge haben gekocht, wir wieder bezahlt, so alle essen zusammen. Und dann am Nachmittag gibt es dann Workshops, das wird dann eher kulturell sein, also Tanz, Trommelbauen, Theater, sowas. Und am Abend will man ein großes Konzert machen.
Also das Kochen zum Beispiel, das fand ich eine übelst richtig geile Sache, weil also ich stehe ja gerne so auf Spezialitäten und ich denke mal viele andere auch. Und was die da gezaubert haben, das war...
Es werden auch schon mal direkte Aktionen gegen die bekennenden Nazis geplant und gegen diejenigen, die die Fremdenfeindlichkeit in den Institutionen verkörpern. Gegen Bürgermeister Egon Wochartz zum Beispiel.
Geplant war, in der Faschokneipe im Tümmels eine fette Beachparty zu feiern, also da wirklich kiloweise Sand auszuschütten. Der wird 17 Uhr macht er auf, also den total zu überrumpeln, wenn noch keine Gäste drin sind, dem klar machen, wenn du ruhig bleibst, passiert nichts, wir wollen alle was trinken, du kannst das Geschäft deines Lebens machen, so. Und da richtig mit Reggae-Mucke eine geile Party feiern. Und die Idee war gewesen, Faschoräume wieder in öffentliche Räume zu verwandeln, also Räume, die die Faschos besetzt haben, weil der Wirt immer sagt, er mag sie auch nicht, er kann aber nichts machen, sie sind seine einzigen Kunden. So, und deswegen ihm sagen, ey, du kannst auch andere Kunden haben. Parallel dazu ein Sondertrupp beim Bürgermeister das Haus in Angriff nehmen, so. Da sollten dann Sprühaktionen, Flyeraktionen und mit Transpeace und sowas ablaufen. Und als drittes den Bauwagen in Wesko draußen, wo die Kitty-Nazis sich treffen, den irgendwie in stabile Seitenlage zu bringen oder warmer Abriss oder irgend sowas in der Richtung, das Ding einfach zu beseitigen, so unbrauchbar zu machen. Das Ganze ist daran gescheitert, dass die Leute den Weg nicht gefunden haben. Da waren 20 Autos auf dem Weg nach Spremberg. Die Hälfte ist vorbeigefahren, hat dann genau auf den Polizeivorhof gewendet. Wir haben die Bullen mitgehört. Da waren so Funkrufe, was soll denn das hier, wenden 20 Autos genau vor der Polizeiwache, wo wollen die hin, helft uns irgendwie. Die Leute beim Bürgermeister waren aber schon zu zeitig da und haben schon das ganze Haus irgendwie gesprüht, hier Ausgangssperre für den Rassisten, Ego und Wochartz und solche Sachen. Da war natürlich dort die ganze Polizei hat dort versucht, dann auch wirklich böse ID-Behandlung durchzuziehen und so. Haben es dann aber nicht geschafft. Und die Leute im Bauwagen waren zu spät da. Die Bullen haben dann irgendwann gerafft, es geht ums Tümmels eigentlich. Haben davor Spalier gestanden und kamst nicht mehr rein. Da standen dann 300 Leute vorm Tümmels auf dem Platz bei Mucke und haben dann gesagt, okay, wir machen kurzfristig eine Demo durch Spremberg. Und auf diesem Demo gab es Redebeiträge, wo der Bauwagen thematisiert wurde. Deswegen, als die Leute am Bauwagen waren, fuhr schon das erste Zivilbullenauto vorbei und haben es dann sein gelassen. Es wurde zu gefährlich. So lief das Ding eigentlich schief.
Trotzdem sei es für die Beteiligten großartig gewesen, mal nicht allein oder zu zwei Dutzend Leuten in der Öffentlichkeit aufzutreten, sondern unterstützt zu werden von den Teilnehmern eines antifaschistischen Camps an der polnischen Grenze. Das hätte durchaus Eindruck in der Stadt gemacht. Am meisten bei denen, die schon lange gehofft hatten, irgendwann müssten doch bestimmte Leute auch mal einen Denkzettel kriegen. Inwerft Fuhl, einem kleinen Nest, eine Stunde östlich von Berlin. Der Zug fährt einspurig, jede Stunde einmal dorthin. Steht ein großer, düsterer Bau in einem alten Park. Er war Mädchenpensionat, Krankenhaus, Besserungsanstalt und ist heute Jugendbildungsstätte der Falken, einer sozialistischen Jugendorganisation. An diesem Wochenende hat das Demokratische Jugendforum Brandenburg eingeladen. Und 60 Jugendliche sind gekommen, um die nächste landesweite gemeinsame Aktion in Gang zu bringen. Die Aktion Analyse. Auch wenn der Vorläufer, die Aktion Noteingang, in vielen Städten ein Erfolg war, die Aktion ist zu Ende. Deshalb wollen die Jugendlichen den nächsten Schritt tun. Die Jüngsten sind 14. Das Gros ist um die 20. Aus Schwedt kommen sie, aus Neuruppin, aus Spremberg, aus Frankfurt an der Oder, aus Strausberg, Angermünde und einigen anderen Brandenburger Städten und Städtchen. Suse ist auch dabei. Die Leute vom Demokratischen Jugendforum Brandenburg stellen ihr Konzept vor, das sie schon auf dem Antifa-Wochenende im Flugzeughangar an der Müritz beraten hatten.
Jetzt ist die Zeit, hier ist der Ort. Yeah, heute ist die Nacht. Torch, Mann hat das Wort, denk ich an Deutschland. In der Nacht bin ich um einen Schlaf gebracht. Mein Bruder Adriano wurde umgebracht. Hautfarbe schwarz, Blutrot, Schweigen ist Gold. Gedanken sind tiefblau, ein Bürger Angst vor seinem Volk. Ein Wintermärchen aus Deutschland.
Als die Deutsche Bank angefangen hat, unsere Aufkleber haben zu wollen, haben wir gedacht, jetzt müssen wir 18 Uhr den Gang noch mal beenden. Es wird jetzt sinnleer.
Es ist sowas wie eine letzte Warnung. Denn unser Rückschlag ist längst in Planung. Wir fallen da rein, wo ihr auffallt. Gebieten eurer braunen Scheiß endlich auffallt. Denn was ihr sucht, ist das Ende. Und was wir reichen, sind geballte Fäuste und keine Hände. Euer Niedergang für immer.
Und deswegen Aktionanalyse, weil wir dachten, jetzt den nächsten Schritt gehen. Jetzt nicht mehr sagen, wir haben ein Problem, sondern jetzt geht's um die Aktion dagegen. Einerseits Rassismus aufzeigen, so. Und aber in der Verknüpfung dagegen agieren gehört zusammen. So, wir sind die Jungpioniere. Die Vorzeigejugend. Wir lösen ein Problem.
Dies ist sowas wie eine letzte Warnung. Denn unser Rückschlag ist längst in Planung. Wir fallen dort ein, wo ihr auffallt. Gebieten eurer braunen Scheiß endlich auffallt. Denn was ihr sucht, ist das Ende. Und was wir reichen, sind geballte Fäuste und keine Hände. Euer Niedergang für immer. Und was wir hören werden, ist euer Wein und euer Gewimmer.
Am liebsten würde ich weg aus Brandenburg. Rechte Gewalt und jugendliche Gegenwehr. Ein Feature von Albrecht Kieser. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks. Es sprach Philipp Scheppmann. Ton und Technik Hans-Martin Renz, Jutta Stein und Beate Braun. Regie Wolfgang Rindfleisch, Redaktion Karin Beindorf.